So, vielen Dank. Also ich werde mich jetzt nicht in den Pult setzen. Ich möchte einfach so mit euch ein paar Sachen weitergeben aus diesem Text. Geht das so, ja? Okay. Also, wir machen heute Morgen zusammen eine Zeitreise. Okay, wir gehen so in eine, wie heißt es, diese Kapsel, wo man da drin geht und dann den Knopf drückt und dann macht Geräusche und da geht man zurück. Okay, und da wollen wir sehen, was da passiert ist. Da müsst ihr ein bisschen verstehen können, was hier vorgelesen wurde. Und ich danke dir, Marika, für das Vorlesen. So, da möchte ich jetzt für diese Zeitreise erstmal eine Karte auf die, kann man mal sehen. Ja, das ist eine Karte, die habe ich von meiner Bibel fotografiert und kann man die so sehen. Wie kam überhaupt Paulus nach Philippi? Das können wir vielleicht alle aus der Bibel, nur kurz, ich will also noch nicht so Detail erzählen, aber Paulus ist unterwegs im Jahre 48, 49 nach Christus in seine sogenannte zweite Missionsreise. Also er geht erstmal so in das heutige, also Kleinasien, heutige Türkei, in das untere Bereich im Süden unterwegs. Er will woanders jetzt in Richtung Norden, also Ankara ist da zu sehen. Aber dann sagt er, der Geist Christi wehrt ihm. Er kann nicht, er sagt nicht hier, nicht hier. Und das ist jetzt nicht eine Sache mit dem Auto, wo einfach ein paar Stunden oder ein paar Tage dauert. Das sind Monate. Und dann irgendwann mal ist er gedrängt worden bis nach Troas. Troas ist an die Küste, also Westküste von heutiger Türkei. Also das alte Troja kennen wir ja auch von Filmen oder von Homer, von den Büchern. Und er ist dort und dort sieht er ein Gesicht, also eine Vision. Und da in dieser Vision erscheint ihm ein Mann aus Mazedonien. Also das ist Griechenland, also Nordgriechenland, die an diesem Bereich. Und dann ist es ihm klar, der Reise geht eben nicht mehr in Asien, sondern es geht nach Europa. So, bis dahin war er mit Timotheus und Silas unterwegs und auch vom Troas aus ist dann auch Lukas mit ihm, der Arzt. So, die vier reisen dann rüber und dann gehen nach Neapolis, heute heißt diese Stadt Kavala, und dann eben 20 Kilometer nordwestlich dann über den Pass nach Philippi. Und wir kennen die Geschichte von Apostelgeschichte, Kapitel 16, wird einfach sehr ausführlich berichtet, wie dort Paulus das Evangelium dort in dieser Stadt verkündigt hat. Und diese Stadt war eine ganz besondere Stadt, weil das war das kleine Rom außerhalb Roms. Es war eine römische Kolonie und es war sehr römisch geprägt. Und in dieser Stadt Paulus trifft dann auf diese Frau, die Lydia heißt, und auch dann der Kerkermeister. Und dann entsteht eine Gemeinde, die erste Gemeinde in Europa. Also wenn man nach Griechenland geht und im Norden ist und Urlaub macht, also eine Reise nach Philippi ist wirklich ein Muss. Da kann man sehr vieles verstehen. Also machen die Reise heute ein bisschen mit. Und in dieser Stadt also verkündigt er das Evangelium und werden manche Leute Christen. So entsteht diese erste Gemeinde. Das war ungefähr 49 nach Christus. Das war auch sein erster Besuch da. Aber mit Paulus und den Philippa, und das ist jetzt auch von unserem Text aus, entsteht eine ganz besondere Beziehung. Er sagt hier, er hat diese Menschen, diese kleine Gemeinde in Philippi ins Herz geschlossen. Also er hat eine Verlangen, sagt er, mit dem Gedärme Jesu, wenn man das wörtlich übersetzt. Also mit in der Reihe. Also das ist ein bisschen nicht so ganz appetitlich, aber er sagt dann, wir sagen vom Herzen in Deutsch. Also die Deutschen sind eher am Herz, wir sind mehr in den unteren Bereich in Griechenland. Also das ist aber das Gleiche, herzlich lieb hatte sie. Und das ist tatsächlich so, mit keiner anderen Gemeinde hat Paulus so eine Beziehung wie mit den Philippa. Also die Korinther, die weiter runter sind als unterhalb von Athen, die haben sehr viel Kümmer bereitet. Also die waren wirklich, nicht so ganz wohlgesonnen, also mit Paulus oder zu Paulus. Und die Philipper waren für ihn irgendwie was Besonderes. Und als er später zum Beispiel in Ephesus war, also gegenüber von Korinth, also Ephesus auf die andere Seite, praktisch also wieder auf die Kleinasien, fast horizontal. Als er dann in Ephesus war und nach Korinth wollte, er hat nicht einfach das Schiff genommen, darüber zu segeln, sondern hat gesagt, nein, ich will nach Philippi. Das ist jetzt im Jahre ungefähr 56 nach Christus, 55, 56. Also er hat praktisch diese Menschen 5, 6 Jahre, also diese Brüder, diese Gemeinde 5, 6 Jahre nicht gesehen und sagt, nein, ich will doch den Umweg machen über Philippi, Thessaloniki und so weiter, dann nach Korinth. Und dann hat er sie zum zweiten Mal gesehen. Und als er dann von Korinth aus nach Rom wollte und vorher wollte nach Jerusalem segeln, um dort die Gabe, die er gesammelt hat, für die Gemeinde dort abzugeben. Er hat auch gesagt, ich gehe jetzt nicht direkt den Weg nach Jerusalem mit dem Schiff, ich gehe wieder bei den Philippern vorbei. So hat er dort das Osterfest mit denen gefeiert, das war im Jahre 56 nach Christus. So dreimal bis jetzt. Und dann kennen wir die Geschichte. Also er ist dann tatsächlich nach Jerusalem gekommen, zu Pfingsten war er, also in dieser Zeit, wo wir jetzt auch sind, nach Ostern, zu Pfingsten, war unterwegs nach Jerusalem. Dort wurde er gefangen genommen und dann 2 Jahre war in Caesarea, das ist dann unten bei Jerusalem, also in Palästina, gefangen. Und von da aus ist er dann nach Rom gekommen. Wir sind jetzt im Jahre 59 nach Christus, also 10 Jahre nach der Gründung. Und jetzt sitzt er in Rom im Gefängnis. Das nächste Bild. Rembrandt hat er so vorgestellt. Paulus in Rom im Gefängnis. Und er schreibt den Philipperbrief. Unter anderem. Diesen Brief, den wir jetzt den Anfang gelesen haben. Aber warum schreibt überhaupt er diesen Brief? Was hat ihn bewogen, diesen Brief zu schreiben? Nun, die Philipper, wie gesagt, die haben eine besondere Beziehung zu ihm gehabt. Sie haben schon öfters mal unterstützt, auch finanziell. Sie haben, wie er deinen Philipperbrief schreibt, schon mal 2-mal mindestens nach Thessaloniki, wo er war, in finanzielle Unterstützung geschickt und auch nach Korinth geschickt. Also sie waren sehr verbunden mit ihm. Und jetzt, wo er in Rom im Gefängnis ist, haben die Philipper auch einen Bruder namens Epaphroditus, also bitte nennt eure Kinder nicht mit diesem Namen, die werden ein großes Problem haben, aber damals wohl nicht, der hieß Epaphroditus und diesen Bruder haben sie von Philippi nach Rom geschickt. Und er wurde krank, sterbenskrank, wurde aber dann doch nicht, also ist nicht gestorben, er ist dann genesen und die Philipper haben davon auch gehört. Und Paulus hatte zum Epaphroditus gesagt, so, pass auf, ich schreibe jetzt einen Brief, du nimmst den Brief, gehst nach Philippi, und damit die Leute einfach beruhigt sind. Und das ist der Anlass, warum dieser Brief, wo wir heute Morgen den Abend gelesen haben, geschrieben wurde. Und was ist das Anliegen, außer dass die Philipper praktisch den Epaphroditus wieder genesen, wieder treffen, was ist sein Anliegen, was will er den Philipper in diesem Brief mitteilen? Nun, viele Leute, die den Philipperbrief auslegen, sagen, Philipperbrief, das Thema ist Freude. Tatsächlich 16 Mal in diesem Brief ist das Thema Freude drin. Also wird Freude in verschiedenen, mit verschiedenen Worten beschrieben. Aber, und das ist richtig, Freude ist sehr stark, obwohl Paulus im Gefängnis sitzt. Aber es gibt etwas für mich persönlich, eine tiefere Ebene. Worauf gründet sich diese Freude? Oder will Paulus den Philippern sagen, sei mal froh, so wie ich froh bin im Gefängnis, seid ihr auch mal froh? Ist das das Anliegen? Ich denke nicht. Und die Antwort für mich liegt in Vers 10, da wo er für die Philipper betet. Dann sagt er in Vers 10 sein Gebet, also am Anfang dieses Briefes schreibt er ihnen, warum er oder worum er für diese Philipper betet. Und dann sagt er unter anderem, damit ihr erkennt, was von Bedeutung ist. Damit ihr in der Lage seid, zu unterscheiden, was wichtig ist. Er betet für diese Gemeinde, für diese Christen, für seine Freunde sozusagen. Ich bete für euch, damit ihr in eurem Leben erkennt, was wirklich wichtig ist. Und darum geht es in diesem ganzen Brief. Und die Antwort, die in dem ganzen Brief der Paulus gibt, ist eigentlich nur eine Sache. Aber wenn man den Brief einfach in dieser Brille liest, das erkennt man dann sehr schnell. Christus ist wichtig. Am Ende ja dieses Textes haben wir gelesen, denn für mich ist Christus das Leben und Sterben ist Gewinn. Selber in Kapitel 3 sagt er, ich habe alles, was er vorher so hoch geachtet habe, ich habe das als Dreck betrachtet, damit ich Christus erkenne und ihn habe. Also er gibt auch selber Zeugnis, wie er selber das erlebt, was er für lieber wünscht und für was er für sie betet. Erkennt doch Philippa, was wichtig ist. Ist das nicht wichtig, auch für uns in unser Leben, ob wir jung oder alt sind, zu erkennen, was wirklich für mich in meinem Leben wichtig ist? Was ist das, was bleibt? Was ist das, was meinen Lebenssinn gibt? Warum ich überhaupt hier auf dieser Erde bin? Und es gibt viele Sachen in dieser Welt, die Menschen als wichtig erachten. Und das ist auch richtig. Es gibt sehr viele. Gesundheit ist wichtig, Familie ist wichtig, Arbeit ist wichtig und so weiter und so fort. Aber Paulus sagt, ja, das ist richtig, aber was ist die Grundlage? Was ist das Wichtigste? Das ist Christus. Nun, in dem nächsten Abschnitt, wie ich das auch vorhin aufgeführt habe, Paulus sagt ja, Christus ist aber, wie begegne ich Christus, wo ist Christus, wie erlebe ich Christus? Dann sagt Paulus etwas Wichtiges. Sagt er, indirekt natürlich, Christus begegne ich zunächst mal bei den Geschwistern, bei den anderen Christen. Da sagt er ja hier am Anfang in Verse 3, wo er für sie auch betet und eben dankt Gott, dann sagt er, in allen meinen Gebeten immer für euch alle. Fünfmal ist das Wort jeder oder alle. In Griechisch ist nur ein Wort, aber in Deutsch mit jeder und alle, so zeitlich und so weiter, unterschieden. Immer sagt er, betet für euch. Denn ich habe euch lieb gewonnen, denn ihr habt mit mir Gemeinschaft gehabt, innige Gemeinschaft. Da sage ich so, oder ich hebe das ein bisschen hervor, weil ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich habe bei uns in Griechenland den Eindruck, dass manche Leute denken, ja, Gott ist gut, Christus ist gut, aber wozu brauche ich Gemeinde? Und die sind alle so komisch. Und da kann ich, also das sind so auch unterschiedliche Leute und ich komme mit denen nicht zurecht. Und viele Leute wirklich sagen, ich kann auch zu Hause bleiben und die Predigt dann hören oder im Internet einen guten, tollen Gottesdienst mitbekommen. Wenn man Englisch kann, kann man sehr gute Gottesdienste auch im Internet von Amerika oder sowas mitkriegen. Mache ich ab und zu mal auch, also weil ich predige ja fast immer und ich muss auch irgendwo angepredigt werden. Also von daher höre ich mir auch sowas an. Also man kann sagen, ja, wozu brauche ich die Gemeinde? Wozu? Und die sind so schwierig und so anders und die haben komische Ansichten. Und dann ist die Frage hier, Paulus sagt, nein, nein, nein. Wenn du Christus erleben möchtest, du kannst Christus auch da erleben, wo du mit den anderen Christen zusammen bist. Wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, der Christus in meinem Bruder ist größer als der Christus in mir. Natürlich, Christus ist überall der gleiche. Er will damit sagen, wenn ich dem Bruder begegne, mit ihm Gemeinschaft habe, so wird der Christus größer. Denn Christus kommt zu mir durch meinen Bruder. Er wird mir offenbart. Und das ist wichtig. Und das sage ich einfach so eindringlich. Es ist wichtig, dass wir das einfach erstmal festhalten. Ich kann nicht als Christ Christus erleben und allein sein. Und die Christen, die im Gefängnis sind, die wirklich, oder in Regime wie Nordkorea, die einfach diese Gemeinschaft, wie wir heute Morgen hier so erleben, einfach frei und nachher Kaffee trinken, untereinander plaudern, Für sie ist das der Paradies. Weil wenn man wirklich isoliert ist und allein ist, das ist hart. Das ist keine Entscheidung, die man selber trifft. Das ist ein Muss oder eine Not. Und Paulus drückt das hier sehr deutlich aus. Ich habe euch am Herzen, in mein Herzen geschlossen. Ihr seid mir wichtig. Christus ist mir wichtig und Christus ist in euch. Ein kleines Mädchen wurde mal gefragt, was sind die Heiligen? Und dann hat sie überlegt, ach, sagt er, hat sie gesagt, die Heiligen sind das, wodurch das Licht hindurchbricht. Sie hat wohl einfach die Kathedralen im Blick gehabt, diese Fenster, ne, die gemalt sind. Und dann, wenn das Licht scheint, scheint durch dieses Fenster, durch die Heiligen eben. Das ist ein schönes Bild. Was sind meine Brüder? Das ist, wodurch das Licht Christi zu mir scheint. Schön wäre es, ne? Toll. Aber das ist so. Und es gibt wirklich, also wenn wir das so wirklich so uns die Augen öffnen lassen, Jesus will uns durch die Brüder begegnen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Nun, dann kommen in Abschnitt 12, Vers 12 bis 18, dann sagt etwas anderes, wo ich Christus begegne, was wichtig ist, also wie Christus eigentlich mir zeigt oder wodurch wird er einfach manifestiert. Und da sagt er, das Evangelium ist wichtig und nicht ich. Und das ist interessant, er gibt Zeugnis, er sagt ja eben von seiner Situation und dann sagt er den Philippa, was mich und was meine Sache betrifft, wollt ihr einfach euch mitteilen, sagt er, das bringt das Evangelium voran. Was war die Situation? Was sagt er, was mich betrifft und was meine Sache betrifft? Wir haben das vorhin ja gesehen. Er war ja im Gefängnis. Und bevor er in Rom im Gefängnis war, das war eigentlich mehr so in dieser ersten Phase ein Hausarrest mit 24 Stunden also Bewachung. Alle 4 Stunden wurde die Wache gewechselt. Also 6-mal pro Tag kamen da Soldaten, die ihn bewacht haben. Also sagt er, was meine Sache betrifft, das meine Sache. Meine Sache ist, ich sitze im Gefängnis. Meine Sache ist, dass ich auch vorher 2 Jahre in Caesarea im Gefängnis war. Meine Sache ist, dass ich Schiffbruch erlitten habe, unterwegs nach Rom. Aber was meine Sache betrifft, sagt er, ich will euch sagen, das Evangelium kommt voran. Das Wort, was hier steht, in diesem Vers 12, ist prokopto. Auf Griechisch heißt es vorankommen. Man muss es einfach einen Busch vorstellen, wo man mit einem Messer einfach die Freibahn macht. Ne? Und da kann man sich sagen, Moment mal, wie kommt deine Sache voran, das ist das Evangelium, wenn du im Gefängnis sitzt, wird es nicht lieber so sein, dass du irgendwo frei sitzt, irgendwo unterwegs bist und das Evangelium verkündigst und Gemeinde gründest, dann sagt Paulus, ja, das habe ich auch getan, aber dass ich jetzt im Gefängnis sitze, das macht dem keinen Strich durch die Rechnung. Weil, dann begründet er es, komische Sache, sagt er, diese harten Burschen, die mich hier bewachen, 24 Stunden, jetzt für 2 Jahre war das so, sie haben das Evangelium angehört. Zum Teil kamen ja Leute ihn zu besuchen, das hören wir von der Praxis, also von der Apostelgeschichte. Und sie haben dann mitgekriegt, wie er mit denen über das Evangelium geredet hat. Und sie haben ihn natürlich auch mit dem unterhalten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass manche einer von diesen harten Burschen, also von Prätorianer, zum Glauben gekommen ist. Ich glaube, das war damals so, dass manche Prätorianer gesagt haben, also zu diesen Gefangenen will ich nicht mehr, der labert nur von Jesus. Ich kann das nicht mehr anhören, bitte kannst du meine Schicht übernehmen? Und es kam vielleicht auch, manche sagten, ja, ich höre den gern. Kann ich deine Schicht übernehmen? Ich gehe hin, weil das gefällt mir, was der von diesem Jesus sagt. So sagt er, so dass manche Leute, sagt er, vom Prätorium, ja, in Vers 13, zum Glauben gekommen sind. Nun muss man sich vorstellen, die Prätorianer waren keine so soft und ganz milde Typen. Das waren ganz hartgesonnene und die waren sehr brutal. so brutal, dass wenn die Christen sie auf die Straße gesammelt haben, in Rom, die haben die Straße, weil die gewechselt haben, nicht gucken, ja. Also die wollten mit denen nichts zu tun haben. Und dann sagt Paulus nicht nur, dass diese Prätorianer zum Glauben gekommen sind, sondern als die Christen in Rom gehört haben, dass diese Gefangene Paulus diese Leute das Evangelium predigt und dass sie sogar zum Glauben gekommen sind, dann haben sie, sagt er in Vers 14, Mut bekommen, dass sie selber das Evangelium verkündigen. Wow, sagt er, guck mal, ihr sitzt im Gefängnis und das Evangelium wird verkündigt. Ist das nicht toll? Was ist wichtig? Ich, meine Umstände, ich jammere. Also wenn ich seine Stelle wäre, dann hätte ich von Gefängnis einen Rundbrief rausgeschrieben. Ja, ich sitze hier, die Gemeinde ist allein und ich kann nicht mehr predigen. Bitte dafür, dass ich schnell rauskomme und ich kriege nicht genug zu essen und die Prätorianer sind hart zu mir und bababa. Würde ich schreiben. Aber er schreibt anders und sagt, ich freue mich. Weil eben für ihn eine ganze Grundlage ist in seinem Leben. Nicht ich bin nicht wichtig, sondern das Evangelium ist wichtig. Es geht nicht um mich, sagt Paulus, es geht um das Evangelium. Und Evangelium wird Christus verkündigt. Bis dahin ist gut. Und dann kommt noch eine andere Geschichte. Sagt, es gibt noch andere Christen, Vers 17, also 15, 16, 17. Es gibt Christen, das, ich weiß nicht, was für Art von Christen sie waren, die haben sogar das Evangelium verkündigt, damit Paulus mehr Trübsal oder Ärgernis bereiten. Stell mal vor, du sitzt im Gefängnis und da standen die Leute für dich zu beten. Sie verkündigen das Evangelium, ich weiß nicht wie, und so mit der Absicht, dir mehr Sorgen zu bereiten. Oder Trübsal, wie es hier steht. Ich kann das nicht vorstellen, dass es sowas gibt. Kannst du das vorstellen? Komische Christen gab es damals auch. Also die gibt es nicht nur heute. Das zeigt mir dieser Satz, dass manche Leute den heiligen Paulus, diesen Menschen, das Leben schwer machen wollten, indem sie das Evangelium verkündet haben. Und Paulus sagt, er jammert nicht über diese. Er sagt, ich freue mich. Auch aus diesen falschen Motive heraus, sie predigen das Evangelium. Und was macht das schon, sagt er. Was macht das schon? Who cares? Christus wird verkündigt. Und darum geht es ja, oder? Oder? Worum geht es? Es gibt heute viele Christen und sehr viele Gemeinden und unterschiedliche Denominationen und gibt es sehr viel Spalten und so weiter. Und einmal hatte der John Wesley einen Traum. Das ist eine wahre Geschichte, so hat er sie beschrieben. In diesem Traum ist er durch einen Engel in die Hölle geführt worden. Oh, da hat er sich erschrocken und sagte, wer sind die hier drin? Sind das Katholiken? Ja. Okay. Und der kam ja aus England. Also Anglikaner? Ja. Und er ist durchgegangen, alle Denominationen. Und seine eigene Denomination waren Methodisten. Methodisten, sagt der Engel, ja. Oh, sagt er. Sind alle hier drin. Und dann wurde er geführt in den Himmel. Dann hat er gesagt, wer ist hier drin? Katholiken? Nein. Okay. Anglikaner? Methodisten? Auch nicht, sagte er. Und wer ist hier drin? Dann sagt der Engel zu ihm, alle, die Jesus lieb haben, sind hier drin. Alle, die Jesus lieb haben. Und da sagt Paulus auch im Korintherbrief, was keine Augen gesehen hat, was kein Ohr gehört hat und was in keinem Herzen Menschen aufgestiegen ist, das hat Gott vorbereitet für diejenigen, die den lieben. Nicht zu einer Denomination gehören, die Jesus lieben. Es geht um Jesus. Das werden wir nachher beim Abendmahl auch ziemlich stark auch wahrnehmen für uns. Es geht um Jesus. Der christliche Glaube ist an diese Person. Und dann als Letztes, was er sagt, und damit komme ich zu Ende, Kapitel Vers 18 bis 21, Jesus eben bei den Brüdern, Jesus im Evangelium und Jesus in mein Leben oder in meinem Tod. Paulus will den Philipper mitteilen, was wirklich wichtig ist. Und das drum geht, Christus ist wichtig. Und dann sagt er, ich weiß nicht, wie es um mich geht, ob ich freigesprochen werde und oder nicht, ob ich hier rauskomme oder hier enthauptet werde oder dem Löwen zu fressen. Der Kaiser in dieser Zeit, seit 54 nach Christus, ist Nero. Also dieser Brief ist in der Zeit, Kaiserzeit von Nero geschrieben worden. Und das war derjenige, der über Paulus zu Gericht gestanden ist. Sagte, ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Aber weißt du was, sagt er, wie es auch immer ist, ich will Jesus groß machen durch mein Leben, sagt er. Wenn ich leben soll, dann soll es so sein, dass Gott, also dass Jesus in Vers 20 nun größer gemacht wird in mein Leben, in mein Leib. Oh, und dann habe ich gefragt, wie kann man denn Jesus groß machen? Ist er so klein und ich mache ihn groß? Ist das ein komischer Ausdruck, oder? Wie kann ich Jesus groß machen? Dann habe ich ein Beispiel gehört, also eine Illustration, und da hat mir ein bisschen geholfen. Vielleicht hilft uns heute auch. Dann sagt er, die Sterne, die im Himmel sind, sind ja so groß, wie sie sind, oder? Manchmal sind sie tausendfach und groß, also vielfach größer als unsere Sonne. Sie sind nur weit weg und deswegen erscheinen sie so winzig klein. Und dann sagt er, aber wenn man dann ein Teleskop nimmt und einfach da dran schaut, dann werden die groß. Die werden nicht groß, die waren immer groß. Nur für uns werden sie groß. Und das war so für mich ein gutes Beispiel oder Illustration. Mein Leben soll ein Teleskop sein. Christus ist da und Christus ist wirklich der Größte. Aber die Menschen sehen dann gar nicht. Manchmal ihre Himmel ist so verdunkelt, so benebelt, die sehen nichts. Und das ist leider so in Griechenland und ich denke in Deutschland auch. Er ist aus der Sicht. Andere Dinge sind wichtig in dem Leben der Menschen. Und dann sagt Paulus folgendes, mein Leben soll diesen Christus den Menschen groß machen. Das ist meine Aufgabe. Es geht nicht um mich. Ich bin nur ein Instrument. Um Christus geht es doch. Und dann sagt er, und wenn ich sterbe, das ist sogar für mich Gewinn. Ha. Leute, wenn in meinem Leben etwas anderes wichtig ist, außer Christus, dann ist Sterben definitiv Verlust. Definitiv. Wenn meine Familie für mich das Wichtigste ist, wie schön das auch immer ist, wenn ich sterbe, ich habe sie nicht mehr. Ich habe sie verloren und sie mich. Wenn mein Haus wichtig ist, wenn ich sterbe, nehme ich kein Steinchen von diesem Haus mit. Wir waren letztes Jahr mit meinem Schwiegervater, der ist Ostpreuße, und meine Frau in Ostpreußen, in der russischen Teil. Wir haben das Haus gesucht von ihm, wo er aufgewachsen ist, bis 13 Jahre alt. Wir haben fast nichts gefunden. Ein paar Scherben waren da. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, nimm dir jetzt ein paar Scherben, du kannst mit nach Griechenland nehmen und sagen, das war das Haus meiner Vorväter. Es ist nichts da. Und wenn wir jetzt nach heute nach Philippi gehen, das nächste Bild, das ist von den schönen Philipp geblieben heute, 2000 Jahre später. Das ist das schöne Forum Romanum. Hier waren Wasseranlage, Springbrunnen, Marmorhäuser, prächtige Gebäude, Geschäftsmeile dahinter, Kirche dann später. Das bleibt nach 2000 Jahren. Was denkst du, was von deinem Haus nach 2000 Jahren da ist? Von deinem Auto wird wahrscheinlich in 10 Jahren nichts mehr da sein. Was ist wichtig? Liebe Leute, da müssen wir wirklich die ernsthafte Frage stellen. Paulus betet für die Philipper, erkenne doch, was wichtig ist. Wenn diese Dinge wichtig sind, wenn du stirbst, ist alles Verlust. Aber wenn Christus für dich das Wichtigste ist, wenn du stirbst, dann hast du Christus hundertprozentig. Dann ist Gewinn, weil du hast ihn uneingeschränkt. Du hast ihn ganz. Hier bist du abgelenkt von vielen Dingen und du willst Christus, aber naja, das Leben muss ja weitergehen. Aber wenn du stirbst, dann hast du ihn ganz. Somit kann Leben Christus sein und Sterben kein Gewinn sein. Und das wünsche ich uns alle, hier euch in Osnabrück und in Thessaloniki, dass wir das erkennen, worum es geht. Damit wir Menschen sind, die weise sind und die richtige Priorität in unser Leben stellen. Das wünsche ich. Gott schenke uns das. Amen.